meine Kritik an der Politik heute ist, die tut alles, um den Status quo zu zementieren, um mit Subventionen, also völlig falschen Wege, letztlich alte Unternehmen zum Überleben zu bringen. Und das macht die Transformation schwerer. Also die Politik muss endlich akzeptieren, dass sie Veränderungen zulassen muss.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände dieser Stiftung und ich diskutiere in dieser Sendung mit Gästen über die Politik, über Parteien, auch über die Grünen, Kritik daran und wir versuchen konstruktiv zu streiten und heute zu Gast ist Marcel Fratscher. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. In seiner Forschung und seinen öffentlichen Beiträgen beschäftigt er sich mit Fragen von wirtschaftlicher Ungleichheit, sozialer Gerechtigkeit, Transformation und der Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Mit Büchern wie Geld oder Leben, wie unser irrationales Verhältnis zum Geld unsere Gesellschaft spaltet, die Deutschland-Illusion oder zuletzt erschienen, nach uns die Zukunft, prägt er Debatten darüber, wie wirtschaftlicher Wohlstand gerecht verteilt werden und dadurch gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden kann. Herzlich willkommen, Herr Fratscher.
Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und wir gemeinsam über 6 Stichworte reden können. Sie haben mehrere mitgebracht, da ziehen wir dann draus und das ist das Prinzip bei Pick Your Battles. Und trotzdem ist es natürlich so, möglicherweise entsteht da nicht überall direkt die Kontroverse, weil wir uns vielleicht über vieles auch schon einig sind. Gleichzeitig muss man sagen, ist das, was an Analyse, was Sie beitragen aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive und die Tatsachen, die da sind, vielleicht für jemanden wie mich, der in der politischen Bildung arbeitet und sich politisch auch schon viel betätigt hat, sehr zugänglich. Aber für ganz viele Leute da draußen sind diese sehr komplexen Tatsachen und Fakten weit weg von ihrer Lebensrealität, vor allen Dingen auch von ihren Emotionen, von der Straße. Wie gehen Sie eigentlich damit um?
Sehr schwierig, weil unser Job, wie Sie sagen, ist, als WissenschaftlerInnen zu informieren, Fakten auf den Tisch zu legen, aufzuklären, Debatten zu informieren. Und mir passiert es immer häufiger, und das hat in den letzten Jahren zugenommen, dass man bei vielen Menschen gar nicht ankommt. Und als Beispiel, gestern war ich in Stuttgart auf einem Familienunternehmen, einem Jahrestag oder einer Jahrestagung. Also kluge Leute mit viel wirtschaftlicher Verantwortung. Und da war wirklich so, viele Leute gesagt haben, Atomkraft, das ist die Zukunft, das ist wie, das bringt uns günstige Energie. Und als Wissenschaftler fällt einem natürlich Kinnlade runter. Gesagt, eigentlich ist die Wissenschaft da 100% einstimmig, dass Atomkraft eine extrem teure Energie ist. Und dass sie uns in den nächsten 20 Jahren, selbst wenn wir jetzt da irgendwie wissenschaftliche Durchbrüche hätten, die das deutlich effizienter machen, wird uns ab den nächsten 20 Jahren nicht helfen, auch wenn man die ganzen Verfahren mit berücksichtigt. Und also was ich sagen will, selbst bei sehr klugen JournalistInnen und UnternehmerInnen kommen sie mit Fakten nicht durch, weil sie es nicht sehen wollen, weil Emotionen so dominieren, dass selbst kluge Leute häufig nicht mehr zugänglich sind. Und das ist ein Problem für eine Gesellschaft.
Wahrscheinlich spielt die Kontroverse und das kontroverse Gespräch eine große Rolle bei der Frage, wie gelingt es eigentlich, die Menschen nochmal wieder zurückzugewinnen für Fakten oder vielleicht überhaupt ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und insofern wollen wir das mal gemeinsam hier anhand ihrer Stichworte durchspielen. Und ich ziehe mal das erste Stichwort. Da haben wir ein großes Stichwort. Das sind auch mehrere Worte, die Sie aufgeschrieben haben. Vereinigte Staaten von Europa. Ist jetzt nicht das Thema, über das ich Sie die meiste Zeit reden höre, aber eines, das natürlich eine große Rolle spielt. Die Frage nämlich, wie geht es eigentlich weiter mit der europäischen Integration? Und um ehrlich zu sein, wenn ich die aktuelle Politik in Deutschland und die Bundesregierung verfolge, muss ich sagen, tritt diese große Frage Europa immer weiter in den Hintergrund. Also wir sind als Deutschland eigentlich gar nicht mehr wirklich der Treiber der europäischen Integration, sondern beschäftigen uns sehr viel mit unseren eigenen Problemen. Und die Strategien, die die Bundesregierung vorlegt, sind häufig deutsche Strategien und deutsche Interessen. Ist es, in Stein gemeißelt, dass das so weitergeht? Oder gibt es da eigentlich noch eine Chance, über diese weitere europäische Integration zu reden?
Ich bin ja Grundoptimist. Daher, es wird in diese Richtung Vereinigte Staaten von Europa gehen. Die Frage ist, wie schnell und in welcher Form. Denn ich bin überzeugt, heute kann keiner mehr in Deutschland, Europa sagen, wir sind uns selbst genug. Wir können unsere Interessen wirtschaftlich, sozial, politisch, sicherheitspolitisch, national in dieser Welt wahren. Ja, wir haben Kriege in Europa mit Ukraine, wir haben Krieg im Iran, wir haben USA unter Donald Trump, die zunehmend nationalistisch, konfrontativ sich von Europa entfernen, und wir haben auch ein zunehmend nationalistisches China. Und vor allem die USA und China nehmen uns Deutsche nicht ernst, wirtschaftlich, weil wir ein kleines Land sind. Das müssen wir endlich mal in Deutschland verstehen. Wenn wir unsere auch ganz egoistischen nationalen Interessen, vielleicht ist es uns auch egal, was in anderen europäischen Ländern passiert, aber selbst aus einer rein nationalen Perspektive ist unsere einzige Chance, unsere Interessen zu wahren, als Teil eines starken, geeinten Europas, das mit einer Stimme spricht. Und ich meine, wenn die Krisen der letzten Jahre uns das nicht jedem vor Augen führen, beim Thema Energie, beim Thema Handel, beim Thema Sicherheit, beim Thema Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftlichen Wohlstand, dann weiß ich nicht. Also das ist so offensichtlich und so klar. Und meine Sorge ist, im Augenblick sind wir noch nicht an dem Punkt, dass auch den verantwortlichen PolitikerInnen, glaube ich, das klar ist. Europa, es wird heute zu häufig missbraucht als Sündenbock. Wenn national was schiefläuft, heißt ja, die Europäer, die Brüssel und Straßburg, die machen diese schreckliche Regulierung und da können wir ja überhaupt nichts für und das ist alles. Und wenn was gut läuft, dann ist es natürlich national, dann sind das unsere Errungenschaften. Und das hat einen erheblichen Schaden. Und ich glaube, gerade wir Deutschen müssen verstehen, unser einziger Weg, unsere eigenen Interessen, unseren Wohlstand, unseren Lebensstil wahren zu können, ist Teil eines starken Europas. Und wie gesagt, die Frage für mich ist eher, wann geschieht es und wie und nicht ob.
Trotzdem hat man das Gefühl, eigentlich die Stimmung geht wirklich in eine andere Richtung. Also nicht nur bei der Politik, sondern auch gesellschaftlich. Also ich erlebe wenig Stimmung, die darauf ausgerichtet ist, jetzt zu sagen, lass uns doch mal in der gesamten Europäischen Republik sozusagen Debatten führen. Sondern wenn wir Debatten führen, dann machen wir das weiterhin sehr national. Vor allen Dingen in Deutschland. Ich glaube, andere Länder, gerade kleinere in Europa, sind da möglicherweise schon weiter, lassen sich auch stärker auf Debatten von anderen Ländern, vor allen Dingen Deutschland, ein. Wir tun das nicht so. Ja? Also der Blick nach Polen, der Blick nach Frankreich, ich erlebe das nicht wirklich, dass das viel stattfindet. Erleben Sie das eigentlich zum Beispiel unter Ökonomen, dass das stattfindet? Und machen Ökonomen sich Gedanken darüber, wie eine stärkere Integration in der Europäischen Union? Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt, wir handeln an vielen Stellen sehr stark. Wettbewerbsrecht, Plattformregulierung, Europa ist stark, aber es geht nicht wirklich weiter, es wird nicht wirklich weiter gestärkt. Gibt es da Gedanken?
Ja, interessanterweise, ich bin jetzt 13 Jahre in Berlin, 13 Jahre in dieser Blase in Berlin und versuche natürlich, mich so häufig wie möglich da außerhalb zu bewegen. Und als ich kam vor 13 Jahren, hatten wir noch diesen Ordoliberalismus, also sehr deutsche Denken, Regeln, strikt und Disziplin und also eine sehr auch wissenschaftlich so ein starker Alleingang. Das hat sich komplett gewandelt. Mhm. Also diese Stimmen sind wirklich marginalisiert. Und die Stimmen auch in Deutschland, in der Wissenschaft, sind wirklich offen, empirisch geleitet, europäisch. Und da findet eine Menge Austausch statt. Ich habe mit vielen anderen Europäern zusammengearbeitet. Das gilt aber für fast alle, die wirklich auch im öffentlichen Diskurs teilnehmen und sichtbar sind. Und das macht mir Hoffnung. Und ich glaube, da gibt es bei allen eigentlich den Konsens, der einzige Weg ist eine Stärkung Europas. Klar gibt es dann Leute, die sehr fiskalisch, sehr konservativ sind und sagen, gemeinsame Schulden in Europa auf gar keinen Fall. Oder obwohl die sagen auch nicht gar keinen Fall, die sagen, das darf muss als allerletztes kommen, das darf nicht als erstes kommen. Also da geht es dann um Nuancen, die wichtig sind, gar keine Frage. Aber auch in der Wissenschaft besteht da eigentlich große Einigkeit, dass vielleicht nochmal ein Beispiel zu nennen. Mario Draghi hat ja vor anderthalb Jahren einen großen Bericht vorgelegt. Mario Draghi, frühere Mein früherer Chef bei der Europäischen Zentralbank, ein italienischer Premierminister, der für die Kommission einen Bericht vorgelegt hat, wie die Industrie, wie die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig werden kann. Und gesagt hat, hier, wir müssen in ganz wichtigen Bereichen letztlich europäische Initiativen auflegen und hat so ein bisschen einen Blueprint für viele Bereiche gelegt. Und da besteht eigentlich breite Einigkeit, dass das im Großen und Ganzen sinnvoll ist.
Aber wenn es dann wirklich um konkrete Initiativen geht, die man europäisch ausgestalten müsste, ob das eine Übergewinnsteuer ist, ob eine Digitalsteuer ist, ob das zum Beispiel seit Jahren diese Frage, sollen EU-Bürgerinnen Anspruch auf deutsches Kindergeld haben oder nicht? Und am Ende ist dann immer die Entscheidung, ach nee, wir machen es doch lieber national, weil geht nicht anders. Wie kommen wir denn darüber weg? Warum? Also gibt es da auch Druck aus den Seiten der Ökonomen da an der Stelle mal zu sagen, jetzt reicht's aber mit dem Abwarten?
Also es ist so ein bisschen das Chicken-Egg, das Henne-Ei-Problem. Mhm. Man kann viel an Europa kritisieren oder an europäischen Institutionen. Da ist viel dysfunktional. Beispielsweise die Entscheidungsfindung, das haben sicherlich auch hier viele mitbekommen. Eine Sanktion gegen Russland ist ein Einstimmigkeitsprinzip, das wir in Europa bei wichtigen Fragen haben.
Ja.
Da sagt dann Viktor Orban, ich mache dann Veto, erpresse die anderen. Und
glücklicherweise ist er jetzt abgewählt. Jetzt haben wir ein Handlungsfenster vor uns, ne, bis zur Wahl in Frankreich vielleicht.
Möglicherweise, aber gibt es noch andere Europäer, die nicht ganz so pflegeleicht sind oder gerne mal einen opposition Kurs einschlagen. Aber also wir müssen erstens die Institutionen in Europa reformieren, dass sie handlungsfähiger werden. Wir müssen Kompetenzen auf europäische Ebene übertragen. Das ist wieder auf nationaler Ebene, dass wir sagen, das müssen wir machen. Und deshalb, beide Seiten müssen sich bewegen. Und vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Deutschland und Frankreich waren immer die Treiber hinter der Integration. Und wenn diese Partnerschaft nicht funktioniert, werden wir in Europa nicht vorankommen. Das gilt auch für die Zukunft. Und da bin ich dann mit Blick auf die Wahlen in Frankreich ein Stück weniger optimistisch.
Noch haben wir, wie gesagt, ein bisschen Zeit, bis diese Wahlen stattfinden und wir schauen mal, was bei rumkommt. Wir gehen aber auch jetzt erstmal weiter in unseren Stichworten und das nächste, das Sie mitgebracht haben, ist auch ein großer Begriff, nämlich der Begriff Gerechtigkeitsverständnis. Gerechtigkeitsverständnis in der Gesellschaft. Was haben Sie da für einen Gedanken, wenn Sie an die Politik und was für eine Politik wir eigentlich in diesem Sinne machen, denken?
Der Ausgangspunkt für mich ist dieser vermeintliche Widerspruch, wenn man Menschen fragt, wie geht's ihnen eigentlich? Sagen überwältigend Mehrheit der Deutschen sagt, mir persönlich geht's gut. Ist ja auch so. Wir haben Rekordbeschäftigung. Ja, die Arbeitslosigkeit steigt, aber nicht sehr stark. Die Lohnentwicklung in den letzten 15 Jahren war sehr gut.
Absolut.
Der Mindestlohn ist gestiegen. Also eigentlich wirtschaftlich gesehen, die Sorge, die Zukunft ist groß, aber jetzt hier und heute gibt es für viele jetzt nicht so viel zu klagen. Und gleichzeitig, wenn man sie fragt, wie finden sie es, geht es in der Gesellschaft zu, sagen ganz viele, oh, das ist schrecklich. Mhm. Das ist richtig, richtig schlimm, was da passiert. Das ist total ungerecht, total unfair. Und das ist ja ein interessanter, ne? Also mir geht's gut, aber was in der Gesellschaft passiert, das ist schlecht. Das kann man sagen, den Leuten ist es eben nicht egal, was passiert. Aber da kommt eben diese Frage der Gerechtigkeit rein. Und jetzt kann man sagen, was gerecht ist, wie Einkommen, wie Vermögen, wie Chancen verteilt sind, das ist was sehr Subjektives. Sie und ich haben da sicherlich auch zumindest bei Nuancenunterschiede, unterschiedliche Verständnisse, andere noch viel stärker.
Wobei es ja schon, sage ich mal, die belebbare Beobachtung gibt, dass die sehr hohen Vermögen steigen und dass die Vermögensschere weiter auseinandergeht. Das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern das ist ja belegt in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Das ist belegt. Auch da kann man natürlich über Gerechtigkeit streiten. Mhm. Es gibt ja durchaus einige, die sagen, wir müssen endlich mal die Leistungsträger entlasten. Ein relativ häufig gehörter politischer Slogan. Und wir können schon was über Leid, über Gerechtigkeit sagen. Wenn man die Menschen fragt, was ist für sie Gerechtigkeit, antworten die überwiegende Mehrheit der Deutschen. Geht um zwei Dinge. Leistung honorieren und Grundbedürfnisse abdecken. Es geht nicht um Gleichheit, es geht nicht um Ansprüche. Also das wissen wir aus der wissenschaftlichen Studien. Jetzt kommen wir genau zu der Frage, was ist eigentlich Leistung? Und manche definieren Leistung gleich hohes Einkommen oder Leistung gleich hohes Vermögen und die müssen entlastet werden. Ich bin da eher jemand, der sagt, wir brauchen eine breitere Definition von Leistung. Leistung, systemrelevante Berufe in der Pandemie. Die haben eine wirkliche Leistung gebracht. Und wir haben dazu eine Studie gemacht, wer sind denn die Leute, die in systemrelevanten Berufen arbeiten? Das sind überwiegend Menschen, die weniger Wertschätzung erhalten für ihre Arbeit als nicht systemrelevante Berufe, also Pflege, Gesundheit, Grundversorgung, verdienen unterdurchschnittlich viel und sind überwiegend Frauen.
Mhm.
Ja, und da würde man sagen, okay, wir wollen, also das passt jetzt nicht mit der Definition hohe Einkommen gleich viel Leistung. Das ist mal ein konkretes Beispiel. Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, Menschen, die sich in der Pflege engagieren, Menschen, die ja auch natürlich sich um Kinder kümmern. Da geht es auch viel um die Frage der Geschlechtergerechtigkeit.
Care-Arbeit.
Care-Arbeit. Ne? Und deshalb, glaube ich, müssen wir darüber streiten. Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie definieren wir Leistung, Bedürfnisse und Gerechtigkeit? Und das größte Problem heute beim Thema Gerechtigkeit ist, was wir häufig Nullsummendenken nennen. Also das ständige Klagen ist, wenn der eine mehr bekommt, dann muss ja weniger für mich übrig bleiben. Ein Kuchen kann nur einmal verteilt werden. Und wenn einer ein größeres Stück bekommt, dann muss per Definition weniger für mich übrig bleiben. Und dieses Nullsummendenken, dieses Kämpfen, diesen Verteilungskampf, das ist extrem schädlich.
Mhm.
Und es ist auch unnötig und falsch. Denn wir als Gesellschaft werden nur Wohlstand schaffen, wenn wir eben alle oder möglichst alle Menschen mitnehmen. Und das ist genau das Gegenteil von Nullsummendenken. Und da müssen wir wieder hinkommen, zu sagen, nee, jetzt Menschen, die in Armut leben, Kinderarmut zu bekämpfen. Und wenn uns das 10 Milliarden Euro kostet, ist gut investiertes Geld. Naja, das sind die Bürgerinnen und Bürger, die in der Zukunft viel der Leistung erbringen sollen. Also ich glaube, wir müssen weg von diesem Du gegen Ich, wir gegeneinander, sondern vielmehr, wie können wir gemeinsam wieder Dinge schaffen?
Genau, und ich meine, da ist ja aber schon der Befund, dass also in der Care-Arbeit, in den Institutionen, die sich ums Gemeinwohl kümmern, in der Bildung, in der Pflege, einfach zu wenig Geld ist und wir jetzt eigentlich eine Situation haben, in der eben auch nicht unbedingt viel mehr Geld da ist, weil auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zurückgegangen ist. Und dann muss es ja um das Thema gehen, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache, was ja impliziert, dass alle einen Teil tragen, aber es eben doch durchaus eine Progression dabei gibt. Ja, und ich glaube, diese Debatte, die ist irgendwie in den Entscheidungen noch nicht angekommen. Also ich erlebe da sehr häufig die Flat Tax, wenn man so will. Ja, also die Schwachen tragen eigentlich dann genauso viel wie die Starken. Kommen wir da irgendwie raus aus dieser Nummer? Gibt es da einen Weg raus?
Ja, indem die Privilegierten, so nenne ich sie mal, Menschen mit hohen Einkommen, mit guten Bildungschancen, mit sehr viel Vermögen, mehr Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Und ein Punkt, der mich heute extrem stört und für mich einer der Hauptursachen für diese politische Lähmung ist, die wir heute haben, ist das Verhalten vieler Unternehmerinnen und Unternehmer. Die sagen, die schimpfen über die Politik, die sagen, die müssen es richten, die haben alles falsch gemacht, weshalb wir heute in dieser schwierigen Lage sind, ist ein Stück weit richtig.
Ja.
Aber so funktioniert keine Demokratie und keine Marktwirtschaft. Also ich wünsche mir von den starken Schultern, dass sie sagen, ja, wir haben verstanden, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen. Die Ungleichheit in manchen Bereichen hat zugenommen. Und also es geht mir dort wirklich um Verantwortung, die breiter auf mehr Schultern verteilt werden müssen und wie gesagt, wo die starken Schultern mehr tragen müssen.
Klingt nach einem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft in Zeiten globalen Wettbewerbs auch von Systemen. Da werden wir vielleicht weiter drüber diskutieren bei den wichtigsten Stichworten. Ich ziehe mal ein nächstes Stichwort hier raus. Wichtiges Thema, das Sie mitgebracht haben, Zukunft der Arbeit. Auch das ist damit irgendwo verwoben. Denn das eine ist die Verteilungsfrage und die Gerechtigkeit. Das andere ist, dass sich ganz viel verändern wird. Also wenn wir über Verteilung reden, müssen wir mittlerweile darüber reden, dass möglicherweise eben der Kollege KI neben mir sitzt und auch was produziert und möglicherweise günstiger produziert, anders besteuert wird als ich. Ja, also der Arbeitgeber zahlt für mich Einkommenssteuer und ich zahle Einkommenssteuer und so weiter. Das sind hohe Abgabenlasten, Sozialversicherung und so weiter. Und für den Kollegen KI zahlt der Körperschaftssteuer. Die ist deutlich niedriger sozusagen. Ja, und das verzerrt ja letztendlich nicht nur diese Gerechtigkeitsfragen, sondern auch zum Beispiel die Basis der Sozialversicherungssysteme in Zukunft. Wie wird sich Arbeit und Gerechtigkeit, wenn man es mal zusammendenkt, verändern und was muss die Politik an der Stelle eigentlich jetzt tun?
Es gibt diese zwei Richtungen. Eine Richtung, die Sie beschrieben haben, technologischer Fortschritt, technologische Veränderung, KI, die sehr viel Arbeit ersetzen wird. Und ein Szenario, das ich ehrlich gesagt, je mehr ich mich damit beschäftige, für immer wahrscheinlicher halte, ist, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Arbeit verlieren werden, zumindest die Arbeit, die sie jetzt machen. Und die Frage ist, was ist denn die Zukunft der Arbeit? Wie wird die Arbeit der Zukunft aussehen? Vielleicht ist sie gar nicht mehr bezahlt, sondern unbezahlt. Also zumindest nicht, dass sie beim Arbeitgeber Geld verdienen, weil letztlich die KI so viel machen kann, dass die allermeisten Menschen nicht mehr diese traditionelle Arbeit haben, wofür sie ein Gehalts, einen Check am Ende des Monats bekommen, sagen, nee, das haben sie verdient.
Und wie kriegen die dann Geld? Ist das dann das Grundeinkommen oder?
Ich war vor 10 Jahren, wir haben uns ja als DEW Berlin, wir haben diese Studie, dieses Experiment von mein Grundeinkommen zum bedingungslosen Grundeinkommen verfolgt und wissenschaftlich analysiert. Und ich war überrascht vor 10 Jahren, dass Leute wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk sagen, sie sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich sage, das ist ja interessant, das hätte man jetzt nicht erwartet. Aber wenn man zuhört, weshalb sie das fordern, ist genau mit dieser Argumentation. Die Zukunft wird so aussehen, dass die allermeisten Menschen nicht mehr in den traditionellen Berufen benötigt werden. Und wie lassen sich die Menschen ruhig stellen, indem man ihnen einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen rüberschiebt und sagt, beklag dich mal nicht, hier ist das Geld, davon kannst du leben.
Ich finde das extrem libertär. Ich fand das schon immer beim bedingungslosen Grundeinkommen. Denn nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen im Leben und kommt mit den gleichen Mitteln klar. Es gibt Leute, die große Herausforderungen in ihrem Leben zu tragen haben. Sei das eben, dass sie viel Verantwortung zum Beispiel für andere Personen, Pflege, Kinder oder so übernehmen oder dass sie vielleicht mehr Hilfe brauchen als andere im Alltag. Dass sowas von Zuckerberg und Co. kommt, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, vielleicht, ich kam immer aus einer anderen Richtung. Ich war erst skeptisch gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Frage ist, welche Erwartungen hat. Also es wird Menschen, die heute in Bürgergeld oder Grundsicherung leben, die gesundheitliche Probleme haben, denen wird das bedingungslose Grundeinkommen nicht sehr viel helfen. Die brauchen andere Unterstützung, die brauchen Qualifikation, die brauchen gesundheitliche Hilfe, die brauchen soziale Integration, soziale Teilhabe. Und das können sie nicht wirklich mit Geld kaufen. Aber es gibt eine erhebliche Gruppe, gerade jüngere Menschen, ihren 20ern, die durchaus eine gute Qualifikation haben, bei denen man mit diesem Grundeinkommen eine Menge bewirken kann und sagen kann, geh mal ein Risiko ein, versuch mal was Neues, probier dich aus, mach dich mal selbstständig. Und wenn es nicht klappt, dann hast du diese Sicherheit. Und auch wenn du eine Familie gegründet hast und sagst, ich möchte mich nochmal neu qualifizieren, du hast diese Möglichkeit. Und das ist, für diese Gruppe ist es, glaube ich, gut, weil man damit Türen öffnet. Aber es ist mir bewusst, das ist eine gewisse Gruppe. Sie und ich brauchen jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wie gesagt, der Bürgergeldempfänger oder der Grundsicherungsempfänger auch nicht, weil die andere Dinge brauchen. Also ich komme aus einer anderen Richtung, weshalb ich mir das angucke und sage, ne, weniger das Libertäre, sondern vielmehr das Liberale. Freiheiten schaffen, mehr Menschen Freiheiten ermöglichen, Chancen ermöglichen. Aber ne, Richtung Zukunft der Arbeit und eben damit Menschen mehr Möglichkeit geben, ihre eigene Arbeit, ihre eigene Tätigkeit selber auszuwählen. Und aber das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist meine Sorge, ist der demografische Wandel. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 5 Millionen Babyboomer netto mehr in Rente verlieren als junge Menschen nachkommen.
Ja.
Und da könnte uns Arbeit fehlen.
Also
vor allem in den sozialen Bereichen, Pflege, Gesundheit. Also dort, wo die
Anzahl, da, wo die KI das nicht wirklich substituieren wird.
Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ne? Die KI ist dort gut, wo sie relativ Standardprozesse ersetzen kann. Aber so das Mitmenschliche, das Zwischenmenschliche, das Miteinander
wird eine große Rolle spielen.
Das wird hoffentlich die KI oder Robotik zumindest hoffentlich über die nächsten 20, 30 Jahre nicht so ersetzen können. Und aber da zu sagen, da brauchen wir die Beschäftigten. Und wenn sie da nicht genug Menschen haben, weil wir einfach immer mehr Ältere haben und immer weniger Junge haben und die Lebenserwartung ja auch steigt und damit die Zeit, in der Menschen gesundheitliche Unterstützung brauchen. Also das ist auch eine Bedrohung, dass wir für die Dinge, für die Arbeit, die wir benötigen, eigentlich nicht mehr die Leute haben. Und das sind so zwei Extreme, ne? Menschen werden komplett überflüssig mit ihrer Arbeit, weil KI alles ersetzt. Und auf der anderen Seite in wichtigen Bereichen, wo das Zwischenmenschliche wichtig ist, dort nicht genug Menschen zu haben. Und das, diesen Spagat hinzubekommen, diese Brücke zu schlagen zwischen den beiden, wird die große Herausforderung der nächsten 10 Jahre sein.
Große Herausforderung, auf jeden Fall. Da werden wir sicher auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich schaue mal, was uns noch hier mitkommt als Punkt. Ja, das schließt vielleicht sogar ein bisschen daran an, an diese großen Veränderungen und Herausforderungen. Das Thema Demokratie auf globaler Ebene haben Sie hier aufgeschrieben. Und ich verbinde das sehr mit dieser Frage, wo findet eigentlich sozusagen auch Wertschöpfung statt? Wo wird Wohlstand geschaffen? Das ist ja nicht mehr so klar, ja. Und Sie haben gesagt, die Leute haben bestimmte Ängste, dass Dinge sich verändern. Die sind ja nicht ganz irrational, diese Ängste. Also, dass Wertschöpfung in Zukunft zum Beispiel in China oder in anderen Regionen stattfindet, weil dort eben die KI entwickelt wird, der Zukunft. Das ist ja eine ziemlich gegenwärtige Bedrohung und hat viel mit der Frage auch zu tun, wie steht es um die Demokratie, die ja auch nicht in der Mehrheit ist. Aktuelle Studien zeigen wieder, ein Viertel der Menschen leben in einer Demokratie, wenn man so will.
Und stark rückläufig. Und viele mögen sich erinnern, Anfang der 90er Jahre, eiserner Vorhang ist gefallen, Francis Fukuyama hat damals den Begriff geprägt, die Ende der Geschichte, und meinte, die Demokratie hat sich jetzt durchgesetzt. Alle Länder werden jetzt Richtung Demokratie, Richtung Freiheit.
Unfassbar, wenn man überlegt, was seitdem passiert ist. Ne?
Was seitdem passiert ist, und wir haben eben auch die klaren Zahlen, dass eben viele Länder weniger demokratisch werden, eher Richtung sich autokratisch entwickeln. Es gilt leider für die USA, es gilt auch für Länder wie Ungarn. Also auch in Europa haben wir diese Tendenzen. Und ich glaube, da müssen wir uns kritisch hinterfragen. Ich glaube, wir müssen wirklich unsere Demokratie kritisch hinterfragen und uns fragen, wie können wir sie klug erneuern und fit machen für diese neue Welt geopolitischer Konflikte, technologischen Wandels. Und wir haben so die zwei großen Bedrohungen. Die eine kommt so aus dem autokratischen, großer, starker Staat. Also ich sage jetzt mal Beispiel China. Und viele in China, ich war neulich in China, aber auch viele andere sagen, guck mal, die können große Krisentransformationen viel besser bewältigen. Da kommt ein Schock, die handeln, die greifen durch, die können schnell und entschieden handeln. Bei der Technologie, wieso sind sie führend? Die denken langfristig strategisch. Sagen, da wollen wir in 10, 20 Jahren sein. Wir denken immer nur von Wahl zu Wahl und schwierige Entscheidungen werden dann nicht gemacht oder nicht umgesetzt. Also wir befinden uns häufig in unseren Demokratien in einer Lähmung, in einer politischen Lähmung. Wir können einfach wichtige Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, nicht entscheiden. Und das führt zu einem Nachteil. Das ist die eine Bedrohung. Die andere Bedrohung kommt durch die Peter Thiels, Elon Musk dieser Welt, die aus den Libertären kommen und sagen, der Staat ist das Übel. Alles, von allem. Und der Staat muss so klein sein oder so winzig wie irgend möglich sein. Und die ja ganz aktiv versuchen zu sagen, die Tech-Milliardäre, die Technologie ist viel besser als die Demokratie.
Die führen uns in die Zukunft.
Die führen uns in die Zukunft und auf den Mars und schaffen Gesundheit und alles wird besser. Und der Staat ist die Bremse, der Staat ist das Problem. Und das sind so die zwei Extreme, die, was ich sagen würde, es kommt also nicht nur aus autokratischen Regimen, die sagen, wir können das besser, sondern eben auch innerhalb der Demokratien. Und das sind ja mächtige Menschen. Ja. Wir haben mit J.D. Vance als Vizepräsidenten jemanden, der eigentlich das politische Kind dieser Bewegung ist und deshalb an die Macht gekommen ist. Und
und diese Demokratie besetzt, wenn man so will. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir als restliche Demokraten mit dieser Situation? Sie haben schon gesagt, also erstmal die Erkenntnis, dass man alleine wahrscheinlich dieser Herausforderung nicht Herr wird, sondern dass wir uns zusammentun müssen. Jetzt hat Mark Carney in Davos eine große Rede gehalten, der kanadische Ministerpräsident, und hat gesagt, jetzt müssen sich sozusagen, er sagte, die Mittelmächte dieser Welt vereinen und gemeinsam Bündnisse bilden. Und anders als Friedrich Merz war er jetzt bei dieser Europäischen Politischen Gemeinschaft zu Gast, die Macron eingeladen hat. Also da tut sich auch was. Deutschland ist nicht irgendwie Teil davon, warum auch immer. Also jedenfalls nicht persönlich da. Aber jetzt mal den Ökonomen gefragt, irgendwo braucht eine solche Basis des gemeinsamen Bündnisses doch eine ökonomische Basis, eine ökonomische Perspektive. Also nur sich jetzt zusammentun und Herzchen zeigen und sagen, wir stehen zusammen, wird doch nicht funktionieren als Versprechen der Demokratie, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir haben das ja in Deutschland auch erlebt. Jetzt begebe ich mich auf Glatteis, aber ich sage es trotzdem. Also ein wichtiger Grund hinter der Wiedervereinigung oder der Unzufriedenheit im Osten Deutschlands war ja genau das Wirtschaftliche, dass die Leute gesagt haben, guck mal, die andere Seite der Mauer, die Menschen leben so viel Wohlstand und Freiheit und haben wirtschaftlich so viel Wohlstand, das wollen wir auch. Und sicherlich nicht das Einzige, das ist auch die Freiheit und die selbstbestimmtes Menschenrecht, alles, das gilt ja viel mehr.
Aber wir können ja auch weiter gucken, Osterweiterung der Europäischen Union, viele, da ist eine hohe Attraktivität des Wirtschaftsmodells, zumindest des europäischen Wirtschaftsmodells, aber es steht eben ein Stück weit in Frage, es muss sich neu erfinden.
Ja, muss sich neu erfinden und dann ist eben auch die Unterscheidung zwischen Demokratie und Marktwirtschaft oder sozialer Marktwirtschaft. Und China ist ein interessantes Beispiel, dass einen sehr dominanten Staat hat oder man sollte sagen, eine sehr dominante kommunistische Partei hat, die eigentlich alles kontrolliert und gleichzeitig eine der brutalsten Marktwirtschaften, die man sich vorstellen kann, ohne sozial oder mit wenig sozialer Absicherung, also nicht unsere soziale Marktwirtschaft, sondern also die schaffen das mit so einem autokratischen Regime und einer extrem brutalen Marktwirtschaft, viel Fortschritt zu schaffen, viel wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen. Und diese Herausforderung müssen wir uns stellen. Wir können nicht sagen, Francis Fukuyama lag richtig, die Demokratie, wir werden uns schon einmal durchsetzen, sondern wir müssen unsere Demokratie reformieren. Wir müssen sie anpassungsfähiger, flexibler, handlungsfähiger machen, um die Krisenherausforderungen zu bewältigen, also auch Wohlstand, wirtschaftlichen Wohlstand zu schaffen und gleichzeitig auch die Freiheiten. Nur so können wir die Demokratie schützen und unseren Wohlstand, nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand, langfristig auch wahren.
Handlungsfähigkeit scheint das Stichwort zu sein, das da leitend ist. Und das wird sicherlich auch noch eine Frage immer wieder sein, wie diese Handlungsfähigkeit hergestellt werden kann. Wir schauen mal, was uns die weiteren Stichwörter dazu bringen können. Und wir kommen nochmal auf das Thema, das wir vorhin auch mit Blick auf das Gerechtigkeitsgefühl hatten und wo ich ja auch schon auf die Ungleichheit möglicherweise eingegangen bin, die zumindest bei den Vermögen immer stärker sichtbar wird. Und Sie haben das Thema Ungleichheit auch nochmal an sich mitgebracht. Und da freue ich mich auch nochmal drauf einzugehen und würde Sie einfach fragen, wo sehen Sie eigentlich die zentralste Ungleichheit in unserer Gesellschaft? Weil Sie auch gesagt haben, es geht eigentlich den Menschen gar nicht häufig um Gleichheit, sondern um Gerechtigkeit. Aber wo sehen Sie Ungleichheit auch?
Das wichtigste Manko bei der Verteilung in Deutschland, Europa, ist die fehlende und immer geringer werdende Chancengleichheit. Immer geringere Gleichheit der Chancen, ein selbstbestimmtes, freies, gutes Leben zu leben.
Ein Aufstiegsversprechen für alle.
Das Aufstiegsversprechen für alle ist natürlich auch so ein bisschen Widerspruch. Alle können nicht aufsteigen, weil es immer ein relatives ist.
Stimmt. Ja, die gleichen Chancen zum Aufstieg,
das sagen Sie. Die gleichen Chancen zum Aufstieg. Und eben selber wählen zu können. Und ich sage bewusst, es geht, na, wenn man mal grob unterscheidet, Verteilung von oder Ungleichheit bei Inputs, das, was man braucht, um etwas zu produzieren, also Bildung, Qualifizierung, Möglichkeit einer sozialen Teilhabe und der Ungleichheit der Outputs, Vermögen, Einkommen und so weiter. Und wir diskutieren in Deutschland viel zu viel über diese Outputs. Wie sind Vermögen verteilt? Wie sind Einkommen verteilt? Und ökonomisch gesehen ist ja Ungleichheit von Einkommen oder Vermögen nicht per se schlecht. Gerade in einer sozialen Marktwirtschaft sagen wir, eigentlich soll ja jeder, wenn Sie und ich entscheiden, Sie sagen, wir riskieren richtig was, Sie arbeiten viel, Sie machen eigenes Unternehmen auf, Sie legen sich krumm, arbeiten 6-7 Tage die Woche, machen keinen Urlaub und kriegen da richtig viel Mühe rein. Und ich bin im Gegenteil. Ich sage eigentlich, naja, reicht mir mit wenig. Ich möchte auch nicht so viel arbeiten. Wieso sollten wir dann das gleiche Vermögen und Einkommen haben?
Das ist das Thema Anerkennung von Leistung, dass sie auch...
Anerkennung, aber auch von, da wählt ja etwa, sie wählen ja, sie sagen, ist es mir wichtig, deshalb, dass ich ein gutes Einkommen, gutes Vermögen habe, deshalb mache ich das auch, auch gut aus anderen Gründen. Und ich sage, mir ist es nicht so wichtig, mir sind andere Dinge wichtiger. Und wieso können wir das nicht respektieren? Also mein Punkt hier ist diese Gleichheit von allem, das ist falsch gedacht, sondern das... Und das Grundübel ist wirklich diese Ungleichheit bei Chancen. Mhm. Und das führt natürlich zu Ungleichheit von Einkommen, Vermögen oder zu dem starken Anstieg gerade der Vermögensungleichheit. Und das deshalb, glaube ich, müssen wir dort ansetzen und viel stärker ansetzen. Das tun wir nicht genug.
Ein Thema, das da immer wieder aufkommt und das ich unglaublich wichtig finde, dass wir mal drüber reden, ist diese Frage des Zugangs zu Chancen für nicht akademisch ausgebildete Menschen sozusagen, ja, also Kinder von Arbeiterinnen und Arbeitern und die Durchlässigkeit an der Stelle scheint mir ein großes Thema zu sein. Und wir kommen ja jetzt auch irgendwie in so eine Zeit rein, in der letztendlich die Frage von sehr starren Ausbildungswegen und einer Unterscheidung zwischen akademisch und nicht akademisch ein bisschen in Frage gestellt ist, würde ich mal sagen, oder ein bisschen neu sortiert wird, ja, weil ganz neue Arten von Arbeit entstehen und weil sie sagen, die sozialen Berufe oder der menschliche Kontakt wird eine größere Rolle spielen. Gleichzeitig haben wir eine hohe Spezialisierung bei technischen Berufen. Das ist ja total in Bewegung, ja, und da stellt sich für mich die Frage, wie stellen wir sicher, dass da also die Durchlässigkeit für Menschen gegeben ist weiter, dass ich in der Lage bin, eben tatsächlich frei zu wählen, meinen Weg der Ausbildung, Weiterbildung, Qualifikation, möglicherweise nicht nur für Berufsanfänger, sondern auch für die, die irgendwo jetzt sozusagen in einem schließenden Konzern oder wo Stellen abgebaut sind, einen neuen Weg einschlagen wollen.
Fängt an im Bildungssystem. Frühkindliche Bildung, wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien, ist letztlich der Schlüssel. Die ersten 6 Jahre des Lebens entscheiden über sehr viele Dinge. Das, was Sie als Kind mit 6 Jahren an nicht nur kognitiven, sondern auch nicht kognitiven Fähigkeiten nicht gelernt haben, ist kaum mehr aufzuholen. Die Bildungschancen in Deutschland sind unter den Industrieländern noch ungleicher verteilt als in den USA. Aber die Frage, was haben Sie für einen Bildungsabschluss? Ein Ausbildungsabschluss hängt in Deutschland stärker noch als selbst in den USA von Einkommen und Bildung der Eltern ab.
Ja.
Und das ist für mich diese Zahlen schockierend, weil wir haben eigentlich im Großen und Ganzen ein öffentliches Bildungssystem, wir haben auch Privatschulen, aber die spielen keine so große Rolle wie beispielsweise in den USA, wo es sehr stark davon abhängt, wo können sie wohnen, was haben sie für eine Qualität von Schulen. Und das ist eigentlich schockierend und das ist komplett widerspricht eigentlich auch unserem Anspruch in Deutschland, der sozialen Marktwirtschaft, Chancengleichheit. Und das hängt damit zusammen, dass wir in unserem Bildungssystem extrem viel Verantwortung auf die Eltern abladen. Mhm. Also Ganztagsschulen, wie das in anderen Ländern ist. Kita, Ganztagsbetreuung, Ganztagsschulen, das kennen wir ja kaum. Mhm. Dass wirklich die Kinder, auch wenn sie schulische Probleme haben, in der Schule die Unterstützung bekommen, dort gefördert werden, dort das mitbekommen, das lagern wir als Gesellschaft auf die Eltern ab. Mhm. Und die Fähigkeiten der Eltern, damit umzugehen, sind extrem ungleich verteilt. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, im Alter von 15 hatten die Hälfte der Kinder in Deutschland schon mal Nachhilfe, die andere Hälfte nicht. Und wenn Sie sich angucken, welche Kinder sind das, sind fast nur von denen, die gutes Einkommen haben, die sie das überhaupt leisten können. Dann kommen sie mit dem mehrgliedrigen Schulsystem, wo sie sehr früh auswählen und sagen, du dahin, du dahin. Und das ist dann schwer wieder aufzuheben. Also der Schlüssel liegt im Bildungssystem, wo wir wirklich einen Mentalitätswandel brauchen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. Auch im Arbeitsmarkt, auch die staatlichen Institutionen sind da unglaublich engstirnig und juristisch unsinnig. Mein Institut, das DEWI Berlin, ist öffentlich finanziert. Mhm. Ich wollte vor ein paar Jahren mal eine Kollegin, die ein Abitur hat, aber keinen Bachelor hat, auf eine Position befördern, wo sie eine Koordinationsaufgabe hat. Und hieß es, nee, TVÖD darfst du die nicht höher als eine gewisse Stufe befördern, weil sie eben kein Bachelor und also kein Studium haben.
Gesagt, da ist es besonders hart in dieser TVÖD-Regulierung.
Was für ein Quatsch. Da ist eine Person, die super qualifiziert, die hat jetzt oder super gut in dem, was sie macht, die hat eben nicht die Ausbildung. Mhm. Und obwohl die Person 40 ist und der Schulabschluss über 20 Jahre her ist, trägt man das das ganze Leben lang nach. Und das ist eine Obsession mit Regeln und Restriktionen, die sich eben nicht nur im Bildungssystem, sondern auch dann im Arbeitsleben fortsetzen.
Ich muss an der Stelle noch einmal nachhaken, weil ich den Punkt wirklich so unglaublich wichtig finde. Und ich empfinde es aber so, dass das Thema Bildung, Qualifikation, Weiterbildung und so weiter schon ein bisschen so in die Hände von Bildungs- und Wissenschaftspolitikern und denjenigen, die sich damit beschäftigen, abgeschoben wird. Wie kommt das eigentlich, dass von Seiten der Wirtschaft und von WirtschaftsexpertInnen dieses Thema nicht ins Zentrum vom Wirtschaftsthema gestellt wird? Oder wie kann das gelingen? Weil es ist doch so essentiell, dass diese Grundlage geschaffen wird für eine Volkswirtschaft. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung davon, von der Lage?
Nein, es ist essentiell, aber es gibt zwei Gründe, weshalb das Thema nicht viel mehr Beachtung findet. Erstens diese myopische Perspektive, diese kurzfristige Perspektive der Wirtschaft, die sagen, ja, bisher habe ich immer noch die Leute bekommen, die ich brauche.
Der Markt ist breit, kriegt immer, was ich brauche.
Aber wir müssten doch jetzt spätestens realisieren, dass wir nach den PISA-Studien der OECD ein Bildungssystem haben, das im unteren Drittel ist. Mhm. Der Industrieländer und dass sie auch als Unternehmer nicht wettbewerbsfähig sind global, wenn sie nicht Beschäftigte haben, die eben top ausgebildet sind. Also das ist immer dieses kurzfristige Denken und wenn sie heute mehr in Bildung investieren, dann braucht das ja 20, 30 Jahre, bis es dann wirklich in der Qualifikation der Arbeitskräfte widerspiegelt. Also das Erste ist diese Kurzfristigkeit, dass die Unternehmen, dass die Wirtschaft nicht genug Wert drauf legt und dann der wichtigste Grund sind Besitzstände, sind vor allem die Eltern. Wenn Sie sich mal die Bundesländer angucken, die Eltern, privilegierten Eltern, die gut verdienen, die ihre Kinder auf Gymnasien haben, sagen, wir wollen keine Änderung. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass wir hier mehr Chancengleichheit schaffen, weil das würde ja bedeuten, dass meine Kinder, wird mal gesagt, da wird die Qualität absolut schlechter, aber häufig geht es ja ums Relative. Ich will, dass meine Kinder immer noch die besten Vorteile und die besten Startchancen haben, ist total menschlich, bitte nicht als Kritik verstehen, aber für eine Gesellschaft ist es eine Katastrophe.
Ich würde fast sagen, dass Vielfalt und Mischung möglicherweise sogar sehr viel hilfreicher in dieser Situation ist mit Blick auf Qualifikationen für die Zukunft. Aber das scheint eine schwierige Diskussion zu sein, die wir uns auch noch weiter vornehmen müssen, auch mit Blick eben zum Beispiel auf die Qualifikation von Menschen mit Migrationshintergrund hier in diesem Land und von zugewanderten Menschen oder hoffentlich auch weiter zuwandernden Menschen, denn auf die werden wir sicher angewiesen sein, wenn die Lage so ist, wie sie sich darstellt. Wir nehmen ein letztes Stichwort heraus aus unserer Bowl und das ist das Stichwort, das vielleicht am meisten von diesen Stichworten, die wir bisher diskutiert haben, in der aktuellen Diskussion steht, immer wieder und gerade von der Wirtschaft wie ein Monstrum im Raum steht, Deindustrialisierung, das haben sie mitgebracht und ich finde das super gut, dass sie es mitgebracht haben. Weil ich da immer ein bisschen zusammenzucke, wenn ich das höre. Einerseits wie jeder, weil das klingt ganz schlimm für Deutschland. Deutschland ist ein Industrieland, wenn man das Wort hört, das macht einem nur Angst. Und andererseits denke, also wo denn Deindustrialisierung? Wir haben eine Strukturänderung, ja. Also bestimmte Industriebereiche finden nicht mehr statt, weil sie halt einfach der Vergangenheit angehören. Aber es gibt ganz viel, was immer noch da ist und was neu entsteht. Und wie kann man dann diesen Begriff so stehen lassen? Das ist doch eigentlich eine Umindustrialisierung, um nicht zu sagen Reindustrialisierung, die gerade stattfindet. Habe ich da eine völlig falsche Einschätzung der Lage? Ist es wirklich so dramatisch, dass wir ein Schrumpfen sozusagen einfach nur im Raum stehen haben?
Es ist dramatisch, aber ich fange vielleicht ganz kurz mal mit einer provokativen These an. Deindustrialisierung wird sich fortsetzen weltweit. Vor 250 Jahren war 90% der Wirtschaftsleistung Landwirtschaft. Vor 80 Jahren war in Deutschland 65% der Wirtschaft Industrie.
Ja.
Also Verlagerung von Landwirtschaft primär zur Industrie. Ja. Und seitdem sehen wir eine Verlagerung von Industrie zu Dienstleistungen.
Ja.
Und heute ist der
Aber
Anteil...
auch kein neues Phänomen eigentlich, ne? Seit den 90ern, ja.
Ja, also das ist etwas, was sich über 80 Jahre fortsetzt. Von paar 60% vor 60, 70, 80 Jahren, heute zu 20% der Wirtschaft in Deutschland sind Industrie. Frankreich sind es 11%, aber der Trend wird sich fortsetzen. Mit der Robotik, mit der Automatisierung. Also Dienstleistungen werden weiter wachsen und Industrie wird weiter schrumpfen. Deshalb diese provokative These, macht euch mal locker, das wird so passieren. Und die, es ist ja schon die letzten 80 Jahre passiert und wir Deutschen sind sehr gut damit gefahren. Also wir haben es geschafft, die Jobs, die weggefallen sind in der Industrie, anderswo
im Dienstleistungssektor
mit
in anderen,
sehr guten, häufig besseren Jobs zu ersetzen. Dass einzelne Branchen verschwinden, das bedeutet es ja auch, oh Gott, das ist ganz schlimm, wir verlieren jetzt energieintensive Unternehmen, Industrien. Auch das gab es schon immer. 70er Jahre Textilindustrie, 80er Jahre Elektronik, Nordmende, Grundig und was auch immer diese Marken mögen, manche Ältere noch kennen. Riesiger Aufschrei, auch damals schon, Deindustrialisierung. Aber diese Jobs wurden immer mit besseren Jobs ersetzt. Also Deindustrialisierung per se ist nicht das Problem. Sondern die Frage ist ja mal, was kommt danach? Das ist der erste Punkt, dass wir verstehen müssen, Transformation heißt Veränderung. Veränderung heißt, manche Unternehmen werden verschwinden, manche Unternehmen werden schrumpfen. Und das ist kausal wichtig, damit etwas Neues entstehen kann. In der Ökonomie gibt es den Begriff kreative Zerstörung. Geprägt von einem österreichischen Ökonomen vor 70 Jahren, Josef Frumpeter. Jetzt kürzlich hat Philipp Aguillon, französischer Ökonom, für seine Arbeit von dieser Transformation, diesem Begriff, Nobelpreis bekommen. Also es kann nur etwas Neues entstehen, wenn etwas Altes verschwindet.
Aber kein Politiker, keine Politikerin gerade könnte sagen, ja, deswegen ist es eigentlich was Gutes, wenn Deutschland nicht mehr ein Industrieland ist. Ja, also was natürlich jetzt super provokativ ist, zu sagen, Deutschland ist kein Industrieland. Natürlich werden wir weiter Industrie haben, aber möglicherweise wird Deutschland ein Land für etwas anderes vor allen Dingen sein. Wofür wir offenbar noch kein Wort haben. Deswegen wäre das ganz interessant, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Wort, das da entsteht in Zukunft?
Also ich will vielleicht nochmal einschränkend sagen, also die Industrie war und ist natürlich unsere Stärke. Und weshalb die Industrie, auch wenn sie nur einen begrenzten Teil ausmacht, so wichtig ist, weil wir immer wieder aus den Industrieunternehmen Innovationen gesehen haben, die dann Spillovers, also Synergien für den Rest der Wirtschaft hatten.
Ja.
Also neue Ideen, neue Produkte, die dann eben auch in anderen Teilen der Wirtschaft genutzt wurden. Und gerade die Automobilbranche, hoch innovativ gewesen in den letzten Jahrzehnten. Deshalb ist die Industrie wichtig. Aber die Industrie der Zukunft war komplett anders aussehen. Das ist vielleicht, klar, wir werden immer stärker die Verbindung zwischen der Hardware und der Software haben, also den Dingen. Ich erinnere mich, dass Peter Altmaier als Wirtschaftsminister auf dem Podium, da musste ich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, mit einem Top-Vertreter von Google sagte, tolle Sache, Internet of Things, we have the things, you have the Internet.
Okay, wir sind nur noch der Baustein eines größeren Ganzen. Ja, das ist natürlich eher eigentlich eine defensive Position. Aber Sie sagen jetzt auch, dass die Industrie der Zukunft, also irgendwo ist es natürlich eine Weiterentwicklung der Industrie und es entsteht etwas Neues, das ich ganz viel als Technologie, Zukunftstechnologien, Innovation wahrnehme. Aber es ist für viele Menschen eben noch nicht greifbar, was dieses Neue ist. Und deswegen macht, glaube ich, dieses Wort Deindustrialisierung zu Recht auch ein Stück weit Angst. Was muss denn die Politik leisten, damit es eben nicht mehr diese Angst gibt oder damit es eben tatsächlich eine begründete Hoffnung auf eben dieses Neue dann gibt oder eine begründete sichtbare Realität auch?
Ehrlichkeit und eine klare Perspektive wie die kurze Antwort. Ehrlichkeit ist, natürlich ist es hart, wenn ein Unternehmen pleite geht und die Leute arbeitslos werden.
Definitiv.
Natürlich ist es hart, wenn man sieht, da ist irgendwie ein Traditionsunternehmen, das es seit 150 Jahren gab. Und man sagt, boah, die haben so eine tolle Geschichte. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, natürlich ist es dramatisch. Und deshalb, klar, kann kein Politiker, keine Politikerin sagen, eigentlich ist es ganz gut, dass wir da die Veränderungen sehen, weil nur so kommen wir voran. Aber von einer breiteren Perspektive muss doch auch dann, das ist der zweite Teil, eine klare Strategie, eine Vision zu sagen, okay, wo sind unsere Stärken? Was können wir besonders gut? Wo sind wir besonders gut qualifiziert? wo können wir langfristig unsere Nischen finden, wo wir stark sind? Also ich sage jetzt ein Beispiel. Ich hätte jetzt gesagt, Pharmazie, ja. Medizintechnik, jetzt sehen wir gerade, was BioNTech macht. Er sagt, in Deutschland ist eigentlich kein guter Standort mehr, verlagern in ihre Produktion und Forschung woanders hin. Aber gerade zu fragen, wie können wir KI mit industrieller Wertschöpfung verbinden?
Ja.
Und das sind die Nischen, das sind Chancen. Und das sind riesige Chancen. Nehmen wir da mal KI. Ja, natürlich hat es negative Aspekte. Aber es hat so viele positive Aspekte. Wir werden damit vielleicht, hoffentlich, irgendwann mal Krebs heilen können oder verhindern können. Wir werden Lebensqualität in vielen anderen Bereichen so viel verbessern können. Und das ist die Chance. Und deshalb brauchen wir diese Balance. Anerkennung, ja, Transformation ist hart, aber guckt auch, wo sind die Chancen, wo sind die Perspektiven. Und nur so kann man dann wirklich auch zum besseren Resultat dann herkommen.
Hat sich das in der Wirtschaft durchgesetzt, dass mehrheitlich dieser Weg der Transformation jetzt auch nicht nur bei der Energiewende, sondern auch eben bei dieser grundlegenden Veränderung weg von der alten Industrie hin zur neuen technologiebasierten, KI-basierten Produktion, dass der gegangen wird und angegangen wird?
Kommt darauf an, wen Sie fragen. Ich war vor ein paar Tagen bei Venture Capitalists, also in Investoren, die in Startup-Unternehmen investiert haben. Ja, die sehen natürlich die Chance, sagen, fantastisch, toll, was da alles
also
passiert.
Also europäische Venture Capital.
Europäische und auch deutsche.
Ja.
Und gestern war ich bei Familienunternehmen, gerade aus der Industriebranche, die sagen, große Katastrophe. Und leider sind die Stimmen, die das schwarz malen, die lauten Stimmen und die letztlich die Politik beeinflussen. Deshalb meine Kritik an der Politik heute ist, die tut alles, um den Status quo zu zementieren.
Ja.
Um mit Subventionen, also völlig falschen Wege, letztlich alte Unternehmen zum Überleben zu bringen. Und das macht die Transformation schwerer, nicht leichter. Das führt zu einem größeren Verlust von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit und nicht zu weniger. Also wir müssen akzeptieren, die Politik muss endlich akzeptieren, dass sie Veränderungen zulassen muss. Sie sagen müssen, wir schaffen gute Rahmenbedingungen. Wir haben einen starken Sozialstaat, wir haben gute Abfederungen, wir helfen euch mit Forschung und Entwicklung, wir geben euch die bestmögliche Infrastruktur, wir investieren richtig in qualifizierte Leute, wir werden offener und besser für topqualifizierte Zuwanderung von Unternehmen, aber auch von Menschen. So helfen wir euch. Aber wir können und wollen diese Veränderung nicht verhindern. Weil wenn wir das versuchen, werden wir scheitern und die Situation wird deutlich schlechter sein.
Das ist sozusagen der negative Ausblick, aber möglicherweise ist es auch wirklich die Aufgabe, die positiven Geschichten der Entwicklung weiter darzustellen. Aber Sie haben ja auch eine geliefert und ich glaube, daran gilt es jetzt anzuknüpfen. Herr Fratscher, vielen Dank für das Gespräch. War weitblickend in die Zukunft und ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche Gespräche häufiger haben, vor allen Dingen, um eben auch die Tatsachen, auch die unbequemen Wahrheiten stärker in die Wahrnehmung in der Breite zu bringen. Danke.
Dankeschön für die Einladung.
Das war Pick Your Battles mit Marcel Fratscher. Wir freuen uns, wenn Sie und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.